D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
So, liebe Freunde, die ersten 100 waren zum Üben. Heute Abend die 101. Sendung. Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Wir machen es jetzt einfach gar nicht mehr unterhalb von Superlativen. Wir schauen natürlich rein heute Abend in den neuen Tarantino-Film The Hateful Eight, der am Donnerstag startet. Außerdem habe ich heute Nachmittag für euch auch noch den Regisseur Quentin Tarantino und seinen Hauptdarsteller Kurt Russell in Berlin getroffen. Reden wir natürlich auch drüber. Innere und äußere Zerstörung kennen wir von Tarantinos Filmen, kannten wir bisher vielleicht aber nicht so sehr von Maria Furtwängler, die wir in erster Linie aus dem ARD-Tatort kennen. In deren neuen Film ist das ein bisschen anders. Das Wetter in geschlossenen Räumen ist ein Drama, sehr spannend. Gucken wir heute Abend rein, startet auch am Donnerstag. Und Maria Furtwängler ist unser Gast heute Abend. Ich hatte gesagt, wir machen es nicht mehr unterhalb von Superlativen. Außerdem gucken wir noch in ziemlich lustigen Hip-Hop-Highschool-Nerd-Drogen-Komödien-Film rein, der am Donnerstag startet. Der heißt Dope. Und dann hat Inga H. aus K. auch versprochen, vorbeizukommen mit den Film-News der Woche. Das alles in der kommenden Stunde. Eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Ich habe noch keine Frau gesehen, die so viel trinken kann. Ich habe keine Lust auf Party.
Ich auch nicht, aber ich muss.
Normalerweise kennen wir diese Frau Maria Furtwängler eher als Charlotte Lindholm aus dem ARD-Tatort, wo sie als Kommissarin auf Verbrecherjagd geht. In ihrem neuen Film, in dem sie ab Donnerstag im Kino zu sehen ist, sieht das Ganze vollkommen anders aus. Das Wetter in geschlossenen Räumen erzählt die Geschichte einer Entwicklungshilferin namens Dorothea. Die spielt Maria Furtwängler, die hier irgendwo in einer Art Luxushotel in einem arabischen Krisen- und Kriegsgebiet mehr oder weniger gefangen ist, also nicht gefangen genommen worden von irgendwelchen Rebellen, sondern einfach deshalb gefangen ist, weil sie sich nur in diesem Hotel bewegen kann. Außen drumherum herrscht Krieg. Das Hotel ist umstellt von Panzern. Keiner darf das mehr oder weniger verlassen. Das also schon mal zu diesem Art, ja, fast kammerspielmäßigen Rahmen, den dieser ganze Film hat. Dorothea, die Entwicklungshelferin, hat einen Job für die UNHCR, also diese Organisation der UN, die sich darum kümmert, reiche Menschen dazu zu bringen, zu investieren in beispielsweise die Ausbildung von jungen Menschen, die sich das nie im Leben leisten können, die beispielsweise aus solchen Kriegs- und Krisengebieten kommen. Und sie treibt sich deshalb in erster Linie auf Partys rum, die sie selbst mehr oder weniger ekelhaft findet, wo nämlich reiche Leute Champagner trinken und sie quasi mehrsprachig, sie spricht im Film Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, hört man sie auch reden zwischendurch, also sie auf diese reichen Menschen zugeht, die irgendwo Botschafter sind beispielsweise, um denen Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist der Job, dem sie nachgehen muss. Es spielt alles in diesem Hotel, größtenteils sogar in der Suite, die sie bewohnt, die sie als alles Mögliche nutzt, die ihr gleichermaßen Konferenzraum ist, aus dem heraus sie Telefonate führt, die wahnsinnig wichtig zu sein scheinen. Vieles davon kriegen wir nur so mit halbem Ohr mit, weil es auch durch die geschlossene Tür geschieht. Also alles auch vielleicht nicht so ganz koscher, was da passiert. Sie feiert in diesem Hotel, in dieser Suite, muss teilnehmen an diesen Champagner-Partys, von denen sie eben gerade geredet hat, auf die sie überhaupt keine Lust hat, und muss immer wieder in Gespräche, meist mit alten, reichen Säcken, um die für ihre Projekte zu gewinnen, was oftmals dann eher so ausgeht.
Women in situation of displacement face specific risks. If they get the chance to study.
Refugee camps are empty. So who came up with this ridiculous idea?
Ich gehe jetzt nicht zurück nach Deutschland. Ich mache diesen Beruf nicht ehrenamtlich. Ich habe Projekte abgesagt.
Dorothea versucht, für diese Projekte zu kämpfen. In dem Fall hat sie mit einem Mann gesprochen, großartig gespielt von Jim Broadbent, der ihr mehr oder weniger ins Gesicht sagt, dass doch wohl die Idee, irgendwelche arabischen Flüchtlingsmädchen an irgendwelche Schulen zu schicken, eine geradezu lächerliche Idee sei. Mit solchen Menschen muss sie sich rumschlagen, immer wieder versuchen, die auf ihre Seite zu ziehen. Und das geht oftmals, lernen wir in diesem Film, nur über diese besagten Partys, nur über ekelhafte, luxuriöse Champagner-Besäufnisse. Und da das alles mitten in diesem Krisen- und Kriegsgebiet. Schwer auszuhalten teilweise, aber toll gespielt von Maria Furtwängler, die sich immer wieder auch in sich selbst zurückziehen muss in dieser Rolle, die sich versucht abzuschotten gegen das, was da um sie herum passiert, dieses Elend und das Leid, das sie in Kauf nehmen muss, wenn sie den Menschen helfen will. Es ist quasi ein permanenter Deal mit dem Teufel, wie auch immer der in diesem Film aussieht, teilweise auch in Form eines jungen Typen, so ein Deutsch-Araber, Alec heißt der, mit dem sie sich anfreundet, später auch mit dem im Bett landet, dann aber auch schnell feststellt, dass dieser junge Typ eigentlich auch nur auf dieser Luxus-Champagner- und Geldwoge mitschwimmen will. Ziemlich schwierige Situation, aber großartig gespielt von Maria Furtwängler und hat mir so gut gefallen, dass ich das Angebot gerne angenommen habe, mich mit ihr zu treffen, um über diesen Film zu reden. Denn ganz nebenbei, erfahrt ihr gleich, habe sie gestern bei der Premiere des Films in Berlin getroffen, ganz nebenbei ist Maria Furtwängler ja eben nicht einfach nur irgendeine Schauspielerin, sondern sie ist ja nebenbei auch noch Frau Burda. Das heißt, sie hat selbst wahnsinnig viel mit Charity zu tun und kennt sich eigentlich bestens aus in diesem Metier und dann in einem Film sozusagen die Schattenseiten der Charity, die Schattenseiten der humanitären Hilfe, was das alles mit sich bringt, so offen zu legen, fand ich bemerkenswert und deshalb springen wir gleich einen Tag zurück von heute Abend nach gestern Abend zu der Premiere von diesem wirklich tollen Film Das Wetter in geschlossenen Räumen. Die Radiowissen unterwegs heute Abend bei der Premiere von Das Wetter in geschlossenen Räumen zusammen mit der Hauptdarstellerin Maria Furtwängler. Schönen guten Abend erstmal.
Guten Abend, Herr Westerholt. Hallo.
Das ist ein wirklich sehr beeindruckender Film, den Sie gemacht haben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Nicht nur, weil Sie sich in dem Film trauen zu zeigen, wie schwer die Arbeit sein kann, wenn man Charity machen will, wenn man also quasi an das Geld anderer Leute rankommen möchte, sondern auch, weil Sie zeigen in dieser Rolle, wie schwer es ist, an das Geld anderer Leute ranzukommen, wenn man Charity machen will. Jetzt sind Sie Schauspielerin, das wissen wir, Sie sind Ärztin seit vielen Jahren, das wissen wir auch. Aber Sie sind halt auch Frau Burda, das heißt, Sie machen einfach auch viel in diese Richtung selbst. War das vom Gedanken her schwer, diese Rolle überhaupt anzunehmen und zu sagen, zeige ich da nicht eine Schattenseite dessen, was ich tatsächlich auch selbst mache hin und wieder?
Ja, das ist absolut. Dieser Film wirft einen kritischen Blick auf die Entwicklungshilfe und sagt, das ist eine Welt, in der sozusagen, um die Gelder zu generieren, um die Leute bei Laune zu halten, eben auch vor allem in dieser Krisenregion, wo das Ganze spielen soll, irgendwo in einem arabischen Land mit dem Krieg in der Nähe, in dem eben auch fast so eine dekadente Welt aufgebrochen ist. Aber mich hat ehrlich gesagt vor allem die Rolle gereizt, die Möglichkeit, da ganz neue Sachen auszuprobieren, auszuloten. Und ich glaube, es gehört zur künstlerischen Freiheit. Der Film will nicht dokumentarisch sein. Er sagt nicht, das ist jetzt 1:1 so. Er überspitzt auch. Es geht zum Teil fast in die Satire. Aber ich glaube, na klar, wo viel Geld ist und wo viel Geld generiert werden muss und Leute sozusagen animiert werden müssen zu spenden, da kann auch Missbrauch stattfinden. Da kann es eben auch kippen, weil wenn ich meinen Job retten muss und zur Not mein Projekt umfirmieren muss, damit mein Job weitergeht, dann mag das nicht immer im Sinne eigentlich des Helfens nachvollziehbar sein.
Der Film kriegt was sehr Kammerspielartiges durch dieses Hotel, in dem ja eigentlich sich der gesamte Film abspielt. Ein Großteil davon in dem Zimmer, das sie mit ihrem jungen Kollegen zusammen sehr eindrucksvoll verwüsten.
Das hat übrigens großen Spaß gemacht, kann ich nur sagen.
Leider
ist der Teil rausgeschnitten worden, wo auch ich angefangen habe mit Stühlen um mich zu werfen. Das hat großen Spaß gemacht. Man hat ja echt so eine Hemmschwelle. Das war ja wirklich eine schöne Suite, nachgebaut, zugegeben im Studio. Aber man hatte sich da jetzt wirklich so eingelebt. Und dann wirft man mit Möbeln und knallt die auf andere drauf. Und man merkt, da in einem schlummert noch so ein... Ja, so ein
Rockstar.
Oder so ein, ja, auch ein echt ein dekadenter Rockstar. Man denkt sich, wow, ja, okay, das hat was hier. Also die erste Hemmung überwunden, denkt man, ey, das ist cool.
Ist das eigentlich ein logisches Ventil letzten Endes, wenn man sie da auch in der Rolle sieht, für jemanden, der unter permanenter Anspannung lebt? Es ist ja, weiß ich nicht, eine mehrfache Anspannung. Es ist der Job, der angespannt ist. Es ist die Situation, diese Kriegssituation, die ja außerhalb
dieses... Ja klar, wir hören ja die Bomben permanent und es könnte ja ohne weiteres eine dieser Bombeneinschläge auch mal just auf dem Hotel sein und sie selber treffen. Und ich glaube, dass diese Welt sich da auch konsequenterweise mit Alkohol betäubt. Alkohol killt ja auch Angst. Und ja.
Gedreht in Köln, Düsseldorf und Amman.
Und Amman, ja.
Was genau wo?
Naja, klar, also die Hotelsuite, die wurde nachgebaut, sehr schön nachgebaut in einem Studio in Köln. Und dann haben wir auch noch im Hotel in Düsseldorf auch noch drehen können. Also noch größere Hotel-Innengeschichten und dann die ganzen Außensachen. Hotelterrasse, Hubschrauber, der im Hintergrund landet. Echter Hubschrauber, was unfassbar ist. Ich sag das so. Zuhörer mögen jetzt lachen. Wir sind daran besonders. Das ist besonders, weil das ist eine totale Low-Budget-Produktion gewesen. Und dieser Produzent hat es geschafft, einen Hubschrauber mitten nach Amman reinfliegen zu lassen und einen Panzer vor ein Luxushotel fahren zu lassen. Und mit beiden haben wir gedreht und insofern war das klasse da.
Maria Furtlänger, vielen Dank fürs Gespräch, für den Moment. Das gerne. Wetter in geschlossenen Räumen ab Donnerstag im Kino. Sehr schöner Film. Vielen Dank.
Danke sehr. Gerne.
Ich will mit meinen eigenen Ohren hören, wie ihr Genick bricht. Du wartest nie, um zu sehen, wie man sie hängt?
Weil meine Kunden niemals hängen, weil ich sie nie lebendig abliefer.
Niemals?
Nie und nimmer. Haben wir drüber geredet in Chattanooga. Gnadenlose Typen abzuliefern, ist ein guter Weg, den Tod zu finden.
Ist schon so ein klassischer Tarantino-Dialog, oder? Und damit sind wir mittendrin in The Hateful Eight, dem 8. Film von Quentin Tarantino, wie er selber sagt, weil er Kill Bill Volume 1 und 2 als einen Film zählt. Deswegen sein 8. Film, der jetzt am Donnerstag in die Kinos kommt. Wir befinden uns in Wyoming, einige Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ist klar, wann das war, oder? Geschichte Grundkurs. Na, bitte? Wann? 1861 bis 65, ganz genau. Paar Jahre danach befinden wir uns und der ganze Film beginnt in einer Kutsche, die durch eine weiße, eisekalte Winterlandschaft fährt. Darin sitzen John the Hangman Ruth, gespielt von Kurt Russell, und seine Gefangene Daisy Domergue, gespielt von Jennifer Jason Leigh. Plötzlich steht ein Mann mitten auf der Straße, möchte man gar nicht sagen, 1870 oder wann das ganze Ding halt spielt, kurz nach dem Bürgerkrieg mit Straßen war es noch nicht so, also auf diesem verschneiten Feldweg steht ein Mann und winkt, möchte gerne mitgenommen werden. Das ist niemand Geringeres als Major Marquis Warren, gespielt von Samuel L. Jackson. Der hat ein paar tote Typen dabei, auf die Kopfgeld ausgesetzt war. Und damit haben wir auch schon einen Dialog von gerade aus dieser Kutsche erklärt. Denn die beiden in der Kutsche nehmen diesen Mann mit, samt seiner toten Verbrecher, die er oben auf die Kutsche draufpackt. Wir haben es mit zwei unterschiedlichen Kopfgeldjäger-Typen zu tun. Der eine, Major Warren, also der von Samuel L. Jackson gespielt wird, der fackelt nicht lange. Wenn er auf dem Reward steht, tot oder lebendig, entscheidet der sich für tot, weil er, wie er sagt, die dann einfach einfacher transportieren kann. Während John the Hangman Ruth, der Typ, den Kurt Russell spielt, seine Gefangenen gefangen nimmt und dem Henker übergibt, weil er sie selbst baumeln sehen will, wie er sagt. Eine Gefangene, die er in dieser Kutsche dabei hat, ist eben besagte Daisy Domergue, Jennifer Jason Leigh. Eine ganz wahnsinnig ekelhaft von ihr gespielte Frau, der man von vornherein schon die Bösartigkeit wirklich im Gesicht ansieht. Und so machen sich also diese drei weiter auf den Weg. Samuel L. Jackson mit seinen toten Verbrechern oben auf dem Dach und Kurt Russell mit seiner noch lebendigen Verbrecherin in der Kutsche sitzend, bis ein weiterer Mann auf der Straße steht, auf diesem verschneiten Feldweg, den sie dann auch noch mitnehmen. Und das ist ein Typ, der heißt Chris Mannix, der behauptet, er wäre der neue Sheriff des Ortes, zu dem alle zusammen reisen wollen. Jetzt sitzen die also zu viert in dieser Kutsche und fahren weiter. Ja, das ist klassisch Tarantino. Und müssen dann aber wegen eines einsetzenden Schneesturms anhalten. An so einem Haus mitten in der Wildnis. Die beiden Kopfgeldjäger kennen diesen Gemischtwarenladen. Der gehört einer alten Bekannten. Da wollen sie Pause machen. Blöderweise ist diese alte Bekannte aber gar nicht da. Stattdessen ist da irgend so ein Typ, der sagt, er passt hier so lange auf, solange die Bekannte nicht da ist. Furchtbarer Schneesturm draußen, also alle raus aus der Kutsche und rein in dieses verlassene Blockhaus, das da irgendwo im Wyominger Nirgendwo steht. Und da entspinnen sich diverse Situationen, wie zum Beispiel, dass es dann auch irgendwann mal was zu essen geben soll und der eigentlich gnadenlose John, the Hangman Ruth, dann doch Erbarmen mit Daisy Domergue hat und ihr zumindest mal zum Essen anbietet, das Marschgepäck ein bisschen zu erleichtern.
Ich mach dich los, solange wir essen, Bild dir nicht ein, ich würde irgendwie weich werden. Wenn dein Arsch auch mal einen Fingerbreit von der Bank hochgeht, verpasse ich dir eine Kugel hier in die Kehle. Komm her.
Und so sitzen sie also da, essen was zusammen, bis sich diese Hütte nach und nach immer mehr füllt. Das ist eigentlich das, was ab jetzt passiert. Es kommen immer mehr Menschen zusammen, die aufgrund des Schneesturms versuchen, Zuflucht in dieser Hütte zu finden. Und irgendwann sind halt alle 8 zusammen. Und da merkt man zum ersten Mal, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist ganz offensichtlich kein Zufall, dass all diese Menschen sich in dieser Hütte treffen und da jetzt auch nicht mehr rauskommen und miteinander diese Zeit überstehen müssen, bis der Schneesturm vorbei ist und alle weiterziehen können. Verdächtigungen gehen los ohne Ende, logischerweise. Einer verdächtigt den anderen, irgendwas Böses im Schilde zu führen. Da kommen dann auch noch so alte Tarantino-Bekannte dazu, wie Tim Roth beispielsweise, den kennen wir schon aus Pulp Fiction oder auch aus Reservoir Dogs, genau wie Michael Madsen, kennen wir auch aus Reservoir Dogs und aus Kill Bill 1 und 2. Walter Goggins, Demian Bichir ist noch mit dabei, Bruce Dern, das sind alles so wirklich coole Typen, die zusammen in dieser Hütte sitzen mit Daisy Domergue. Und alle haben das gleiche Gefühl, mit dieser Frau stimmt was nicht.
Einer von denen ist nicht das, was er vorgibt zu sein.
Was ist er dann?
Einer von denen. Vielleicht sogar 2 sind hier, weil sie Domergue befreien wollen.
Und was hast du zu all dem zu sagen?
Was ich dazu sage? Wir warten nur darauf, dass ihr eingeschlafen seid. Und dann töten wir euch alle.
Da ist eine Oscar-Nominierung als beste weibliche Nebendarstellerin, die ich absolut nachvollziehen kann, für Jennifer Jason Leigh, die eingangs schon gesagt, diese Daisy Domergue so hinterlistig und böse spielt, dass man die ganze Zeit echt Schiss vor dieser Frau hat, der einzigen Frau umgeben von diesen 7 Typen in dieser Blockhütte. Was macht Tarantino ab dieser Stelle? Er bindet uns ein Kammerspiel auf die Nase, das aus Verwirrungen und aus falschen Fährten besteht, das aus Verdächtigungen, aus Missgunst und aus Rachegelüsten besteht. Und damit haben wir im Endeffekt sowas Ähnliches wie damals in seinem ersten Kinofilm Reservoir Dogs. Das hat mich ein bisschen gewundert. Er hat also jetzt zuletzt nach Django Unchained nicht nur das Genre, nämlich Western, direkt wiederholt, sondern letzten Endes sich auch innerlich wieder an seinem ersten Film bedient, an Reservoir Dogs, wo es halt keine Blockhütte im Wilden Westen war, sondern eine Lagerhalle irgendwo, wo sich diese ganzen Gangster halt dann treffen und auch da nicht mehr rauskommen und ja, einer nach dem anderen sozusagen das Zeitliche segnet. Für Tarantino-Verhältnisse dauert es in diesem Fall jetzt, also bei The Hateful Eight, extrem lange, bis die ersten Liter von Blut durch die Gegend spritzen, da will ich euch gar nicht zu viel erzählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Originalversion gesehen, also die 70mm Version, die Tarantino ja gemacht hat, die leider nur in wenigen Kinos gezeigt werden kann, weil nur noch wenige Kinos 70mm Projektoren haben. Ich habe diese 70mm Version gesehen in der Originalversion mit 3 Stunden und 8 Minuten Länge. Und da, ehrlich gesagt, habe ich schon einige Male da gesessen und gedacht, so kann ich mal vielleicht 5 oder 10 Minuten vorspielen. Nichtsdestotrotz, es ist ein Tarantino-Film, absolut deutlich zu erkennen. Er ist analog gedreht. Er hat dieses Rachemotiv, was über allem steht. Er hat diese abgefahrenen Dialoge. Vor allem Samuel L. Jackson ist da groß dran beteiligt, wirklich bösartige Dialoge zu haben. Unter anderem mit Tim Roth, aber halt auch mit Kurt Russell. Gespielt von allen großartig. Ins Kino kommen wird er in den meisten Fällen in einer ungefähr 30 Minuten kürzeren Version, also so gute 2,5 Stunden lang etwa. Tarantino-Fans gehen selbstverständlich da rein. Bei allen anderen weiß ich immer nicht, was ich denen raten soll. Wer noch kein Tarantino-Fan ist, ist das jetzt ein Film, um einer zu werden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist ein Film, bei dem man sich schon ein bisschen mit Tarantino und seiner Arbeit auskennen sollte, um zu verstehen, was der Mann mit diesen teilweise endlos wirkenden Dialogen eigentlich vorhat, was er damit beabsichtigt und worauf das Ganze am Ende hinauslaufen soll. Der Twist am Ende ist auf jeden Fall ein sehr cooler, hat er gut hingekriegt. Gewundert habe ich mich, wie ich eben schon gesagt habe, Genre nochmal, also Western, und inhaltlich sehr nah an Reservoir Dogs, fand ich ein bisschen merkwürdig. Trotzdem, letzten Endes, es ist ein Tarantino-Film, man weiß, was man kriegt. Und das gilt auch für diesen hier, The Hateful Eight, der ab Donnerstag in den Kinos ist. Eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen am Dienstagabend um 20:09. Und hier kommt Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen.
Film-News.
Amazon sticht Hollywood aus. Langsam wird's bedenklich. Nicht nur, dass Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon sich im Serien- und Filmgeschäft immer breiter machen. Jetzt überbietet letzterer auch noch Hollywoods klassische Filmstudios. Gerade erst wurde beim legendären Sundance Film Festival das Drama Manchester by the Sea gezeigt und von Fans und Kritikern extrem bejubelt. Drehbuch, Regie und auch die Darsteller Casey Affleck und Michelle Williams bekamen Höchstnoten. Und längst ist die Rede von einem deftigen Oscar-Kandidaten für 2017. Die große Frage, welcher Verleih soll den Film in die Kinos bringen? Die Antwort? Nicht Sony, nicht Warner oder Paramount, sondern Amazon. Für satte 10 Millionen Dollar soll sich der Mediengigant vorerst die amerikanischen Rechte gesichert und den Produzenten zugesagt haben, dass man den Film groß in die US-Kinos bringen und eine gigantische Oscar-Kampagne finanzieren wolle. Davon, wie der gehypte Film dann im Rest der Welt in die Kinos kommt, ist bisher noch keine Rede. Academy im Umbruch. Nach den vielen kritischen Stimmen der vergangenen zwei Wochen will Hollywoods Academy of Motion Pictures Arts and Science offenbar umdenken. Schon zum zweiten Mal in Folge sind für die Oscar-Verleihung der Academy ja wie bekannt nur weiße Schauspielerinnen und Schauspieler nominiert und keine Schwarzen oder Latinos unter den möglichen Preisträgern. Das hatte Hollywood-Größen wie Regisseur Spike Lee oder auch das Schauspieler-Ehepaar Will Smith und Jada Pinkett Smith dazu gebracht, ihre Teilnahme an der diesjährigen Verleihung vorerst abzusagen. Nach immer mehr Protesten dieser Art reagiert die Academy nun und will ihre Regularien ändern. Dadurch soll zum Beispiel das Durchschnittsalter der Academy-Members gesenkt werden. Es liegt zurzeit bei über 60. Rund 70% seien darüber hinaus Männer und unglaubliche 94% weißer Hautfarbe. Bis 2020, so der Plan, soll die Anzahl der Frauen und die der nicht weißen Mitglieder mindestens verdoppelt und das Durchschnittsalter gesenkt werden. Hoffentlich. Denkmal für Bowie. Nach dem Tod des Multigenies David Bowie soll einer seiner Kultfilme nun doch neu aufgelegt werden. Wie die Kollegen vom Hollywood Reporter berichten, soll es ein Remake von Die Reise ins Labyrinth geben. Auf die Leinwand gebracht werden soll er von der Jim Henson Company, die seit jeher für die Muppets verantwortlich ist. Die Reise ins Labyrinth war zwar 1986 ein finanzieller Flop, es war damals der letzte Film vom Muppet-Erfinder Jim Henson selbst. Über die Jahre wurde das Science-Fiction-Fantasy-Abenteuer aber durch Bowie zum Kultfilm. Wer dessen Hauptrolle in der Neuauflage spielen soll, ist noch nicht bekannt, auch nicht wann das Remake in die Kinos kommen soll.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dieser Oscar-Meldung in der Mitte eben. Ihr habt das mitbekommen, ne? Also es gibt Stress in Hollywood aktuell gerade mit der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, die Oscars ja vergibt in jedem Jahr, weil zum zweiten Jahr in Folge nur weiße Schauspielerinnen und Schauspieler nominiert worden sind. Einige schwarze afroamerikanische Schauspieler wie zum Beispiel Spike Lee oder Will Smith haben daraufhin gesagt, wir boykottieren die Oscars. Und das war interessant heute, weil ich ja, wie ich gerade gesagt habe, zu The Hateful Eight unter anderem in Berlin Quentin Tarantino und Kurt Russell und auch Jennifer Jason Leigh getroffen habe. Dieser Film ist dreimal nominiert für die Oscars. Unter anderem ist ja selbst Jennifer Jason Leigh als beste Nebendarstellerin nominiert. Da lag die Frage also nahe zu sagen, Mensch, frage mal an euch alle drei bei der Pressekonferenz, frage an euch alle drei, was sagt ihr zu dieser aktuellen Situation da an der Academy? Wie findet ihr das, was da gerade abgeht? Und daraufhin kam von Tarantino diese Antwort.
Oh, we'd rather get lost. Let me just answer this for everybody so we can just move on. Kind of don't want to get lost on in that wood up here. I'd rather be talking about The Hateful Eight. Yeah. If I was nominated, I'd go.
Bam. Und das war's. Völlige Fassungslosigkeit, zumindest bei mir. Stelle eine Frage an alle drei und der Regisseur sagt, Moment, das beantworte ich hier und zwar ganz alleine für alle. Kurt Russell holte nur tief Luft, der wollte nämlich antworten. Und Tarantino sagt, ja, es ist mir hier, ich will mich da gar nicht irgendwie drin verlieren hier, ich möchte lieber über meinen Film reden und sagt dann so ganz hinten als Statement, also wenn ich nominiert wäre, ich würde ja hingehen. Das war merkwürdig heute. Ich verspreche euch, ich bleibe da dran. Da wird es in den nächsten Wochen noch einiges zu geben. Gerade Tarantino, der wirklich speziell mit seinem vorletzten Film Django Unchained ganz klar gemacht hat, dass er diese furchtbaren Zeiten, die Amerika durchlebt hat mit Sklaverei und Benachteiligung nicht weißer Menschen, es waren ja tatsächlich, wenn auch in der Mehrzahl, aber nicht nur Schwarze und nicht nur Afroamerikaner, da ganz klar Stellung bezogen hat und jetzt mit einem Mal in dieser Diskussion sagt, also hier, Schluss jetzt und wer nominiert ist, soll doch hingehen. Und es war wirklich merkwürdig. Ich verspreche euch, das war nicht das Letzte, was wir zu diesem Thema gehört haben. Das nur an dieser Stelle schon mal dazu.
Don sagt, dass er heute Abend eine Geburtstagsparty schmeißt, im Verse. Mhm. Und er würde sich wirklich über deine Anwesenheit freuen.
Das hat der Nigger doch nicht echt gesagt.
Doch, hat er. Ich schwöre.
Na gut. Ich gehe, wenn du auch kommst. Ich will mit dir tanzen.
Das ist jetzt wirklich total grob gelaufen für Malcolm, der gerade vor einer unheimlich blöden Situation stand. Malcolm sollte im Auftrag vom großen Drogendealer Dom, gespielt von A$AP Rocky, dem Rapper, zu seiner Jugendliebe Nakia gehen, gespielt von Zoe Kravitz, und die einladen. Also, um das klar zu machen, Malcolm ist seit Ewigkeiten in Nakia verknallt, ist aber gerade vom großen Drogendealer des Viertels aufgefordert worden, sie für ihn einzuladen, weil Nakia blöderweise nicht mit Malcolm zusammen ist, sondern eben mit Drogendealer Dom. Wie konnte das passieren? Antwort ist ganz einfach. Malcolm ist das Gegenteil eines coolen Typen. Malcolm ist ein totaler Nerd. Kennt sich zwar in Sachen Rap und Hip-Hop total gut aus, ist da so eine Art wandelndes Lexikon. Auf der anderen Seite aber doch sehr damit beschäftigt, in diesem Viertel, wo es eigentlich thematisch gar nicht hinpasst, wo nämlich jeder zweite Drogendealer ist, einen in erster Linie mal guten Schulabschluss zu machen.
Malcolm, wenn ich dieses Motivationsschreiben hier sehe, dann kommt es mir so vor, als würdest du das Ganze nicht ernst nehmen.
Ganz im Gegenteil, Mr. Bailey. Ich nehme das ernst. Ich schreibe über etwas, das ich liebe. Und ich habe gut argumentiert, gestützt durch historische Fakten. Es zeigt Kreativität, kritisches Denken. Wenn Neil deGrasse Tyson etwas über Ice Cube geschrieben hätte, dann würde das so aussehen.
Malcolm hat richtig was in der Birne und wirklich gute Aussichten darauf, aus dem Ghetto rauszukommen und aus seinem Leben was zu machen nach der Highschool, wenn er den Absprung schafft, wenn er dieses Empfehlungsschreiben kriegt. Aber blöderweise hat Malcolm halt nicht nur total viel im Kopf, sondern auch ein total großes Problem in der Hose, und das heißt eben Nakia. Also was macht er? Er lässt das Empfehlungsschreiben sein und geht stattdessen auch auf die Party von Drogendealer Dom. Auf dieser Party läuft alles irgendwie erst ganz gut und er kommt Nakia ein bisschen näher und Dom kriegt es auch gar nicht so besonders gut mit, sieht echt gut aus. Dann allerdings kommt die große Razzia und ehe es sich Malcolm versieht und er von dieser Party abgehauen ist, hat er seinen Rucksack, den er zur Party mitgebracht hatte, voller Drogen, die sie ihm alle da drin versteckt haben. Malcolm hat ein Riesenproblem, nämlich einen Rucksack voller Drogen, und muss zusehen, wie das Zeug wieder los wird, und das möglichst schnell. Zur Seite stehen ihm seine beiden Kumpels Jib und Diggy. Die drei sind also quasi von jetzt an damit beschäftigt, auf der einen Seite nicht von der Polizei hochgenommen zu werden, auf der anderen Seite nicht von den Drogendealern erschossen zu werden, die sie jetzt jagen, weil sie natürlich ihr Kokain zurückhaben wollen. Und dann ja, gibt es da halt auch noch Nakia, die Malcolm auch nicht völlig aufgeben will. Hört sich erstmal nach so einer ziemlich belanglosen Highschool-Komödie an, hatte ich auch Angst vor, als ich da reingegangen bin und gedacht habe, boah, braucht man das wirklich noch? Aber dieser Film ist wirklich cool gemacht, weil wir es nicht mit diesen typischen Klischees zu tun haben. Ich meine, die gibt es natürlich auch im Film, klar. Aber der Counterpart zu den Klischees ist halt einfach dieser Malcolm, der total was in der Birne hat, mit seinen beiden Nerd-Freunden, die auch echt schlau sind, die sich aber trotzdem total für Rap und Hip-Hop interessieren. Also Nerds, die aber irgendwo auch nicht so wirklich uncool sind und die dann einen ziemlich abgefahrenen Plan aushecken, wie sie alle Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie sie den Hintermännern der Drogendealern auf die Schliche kommen, wie sie sich nicht von der Polizei schnappen lassen, wie sie sich nicht von der Drogenmafia erschießen lassen und wie Malcolm vielleicht am Ende doch noch eine klitzekleine Chance bei Nakia haben könnte. Dope heißt der Film, wie auch sonst, ist ab Donnerstag im Kino. Ich fand den wirklich cool, hat mir großen Spaß gemacht anzugucken. Wie gesagt, ist schön hintergründig geworden, ist schön nerdig, angenehm nerdig, großen Spaß gemacht. Das ist meine kleine Empfehlung zum Feierabend heute Abend. Denn gleich ist es 9 Uhr und damit war es das für eine Stunde Film für diesen Dienstag. Nächsten Dienstag haben wir eine neue Sendung mit neuen Themen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Tom Westerholt ist raus, sagt tschüss und vielen Dank. Bis nächsten Dienstag, lasst ihr es euch bitte gut gehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.